بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكشستا نعم الله سيز ألا بامس بمهاتسيقن الله سيقن من هايل بمهاتسيشكايت بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir möchten, inshallah ta'ala, wie wir letztes Mal am Ende gesagt haben, die Zusammenfassung der letzten drei Kapitel vortragen. Das sollte normalerweise am Ende des letzten Unterrichts geschehen, aber die Zeit war ein bisschen knapp, deswegen machen wir das als eine kurze Wiederholung. Wir haben ein paar Regeln im Umgang mit den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, die es zu berücksichtigen gilt. Dazu gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben gesagt, wenn wir ihm etwas zuschreiben an Eigenschaften oder Namen, dann hat er subhanahu wa ta'ala denjenigen Namen, die ihm zugeschrieben wird, auf vollkommenste Art und Weise. Und wir haben gesagt, wenn es zu einem Begriff verschiedene Worte gibt, die alle dasselbe aussagen, Synonyme oder ähnliche Bedeutungen beinhalten, so hat Allah subhanahu wa ta'ala diejenige Bedeutung, die Eigenschaft, die die schönste und vollkommenste darstellt. Denkt daran, wir haben erwähnt, dass im Arabischen, zum Beispiel für den Begriff der Liebe, Al-Mahabba, gibt es ein paar andere Begriffe auch, die was Ähnliches aussagen, wie Al-Mail und Al-Ishq und Ähnliches. Und wir haben gesagt, dass von diesen Namen Allah subhanahu wa ta'ala auch der Schönste gebührt. Dann haben wir gesagt, dass ein Beispiel daran, der Wille Allah subhanahu wa ta'ala. Der Wille Allahs ist unter anderem unter dem Gesichtspunkt vollkommen, weil sein Wille, nicht nur sein Wille vollkommen ist, sondern auch das, was er durch seinen Willen bezweckt, ist ebenfalls vollkommen. Allah subhanahu wa ta'ala will zum Beispiel, er macht zwar, was er will, فَعَالُ لِمَا يُرِيدْ, aber seine Absicht durch diesen Willen ist immer gut für uns. Allah sagte, dass er für uns Erleichterung haben will und die anderen Geschöpfe, sie wollen für uns Erschwernis haben und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas über sich sagt, wie zum Beispiel, dass er macht, was er will, فَعَالٌ لِمَا يُرِيدْ, dass wir daraus nicht einen Namen entnehmen dürfen und sagen dürfen, deswegen ist er der Machende oder der Tuende, denn er hat es in diesem Zusammenhang erwähnt. Er sagte, er macht, was er will. Insofern sagen wir ebenfalls, er macht, was er will, genauso wie Allah es gesagt hat. Und deswegen, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, kann diese Art der Glaubensüberzeugung niemals falsch sein, weil man einfach nur das wiedergibt und sagt, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Dann haben wir gesprochen über ein paar Besonderheiten der Glaubenslehre der Ahlus Sunnah al-Jama'ah. Und wir haben betont, eine Sache, die als normalerweise selbstverständlich sein sollte, ist aber nicht unbedingt der Fall. Und zwar, dass die Quellen, wenn es um Al-Ghaib geht, also alles, was man nicht sehen kann, nicht hören kann, nicht fühlen kann, nicht nachweisen kann, wie zum Beispiel der Glaube an die Engel, der Glaube an das Paradies und auch natürlich, wenn es um die Namen und Eigenschaften Allahs geht, subhanahu wa ta'ala, dass wir uns wirklich nur auf das beschränken, was wir im Koran, der Sunna, in der authentischen Sunna vorfinden. Dadurch schließen wir aus die Meinungen von irgendwelchen Menschen, egal wie schlau und intelligent sie sein mögen. Wir schließen Träume aus. Kann sein, jemand erzählt dir, ich habe im Traum das und das gehört, dass Gott mit mir gesprochen hat, dass der Prophet mir gesagt hat, und so weiter und so fort. All das, sagen wir, ist schön für dich, aber ist nicht bindend für irgendeinen anderen Menschen, denn die Offenbarung ist abgeschlossen durch den Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam und durch Träume wird es keine neuen Gesetze geben und keine neuen Informationen geben über Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso ist die Scholastik keine Quelle für Al-Ghaib, das heißt, um Allah, wir meinen jetzt speziell hier unser Thema, um Allah subhanahu wa ta'ala Namen oder Eigenschaften zuzuschreiben, auch nicht die Emotionen und so weiter und so fort. Was für uns verbindlich ist, haben wir betont, gesagt, ist sehr selbstverständlich das Verständnis der Menschen, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben und auch diejenigen, die diese Menschen erlebt haben und auch diejenigen Menschen erlebt haben, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam erlebt haben. Und das ist logisch, denn wir haben gesagt, je weiter du dich entfernst von einem Signal, desto schwächer wird es. Und je weiter du dich fernst von einem Licht, von einer Lichtquelle, desto schwächer wird sie. Und deswegen war es selbstverständlich, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Botschaft in ihrer kleinsten und reinsten und vollkommensten Form erhalten haben. Dann haben wir gesagt, ist das natürlich auch entnommen aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, das Besondere an ihm war ja im Vergleich zu allen anderen gesandten Propheten war, dass seine Botschaft für alle Welten ist. Das heißt, bis zum Tag der Auferstehung. Und wenn es bis zum Tag der Auferstehung gelten soll, seine Botschaft, dann natürlich brauchen wir eine Verfahrensweise, wie wir umgehen mit den Quellen des Koran, den Quellen der Sunna. Und dann hat er uns gesagt, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation und dann die Menschen danach und dann die Menschen danach. Und er hat auch gesagt, diejenigen, die nach mir leben werden, werden viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Und dann hat er ihm als Empfehlung gegeben, dringende Empfehlung gegeben, dass wir uns an seine Sunna halten sollen und besonders an die Sunna der vier besonnenen, rechtgeleiteten Khulafa, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Möge Allah SWT mit ihnen allen zufrieden sein. Und wer auf ihrem Weg geht, wird rechtgeleitet sein. Wer nicht auf ihrem Weg geht, kann nicht rechtgeleitet sein. Dann haben wir gesagt, dass die Aqida der Ahl Sunnah und Jama'a sie vereint, denn sie vereint auf der Basis aller Muslime. Jeder Muslim bekennt sich zum Koran und zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, auf dieser Basis, wir alle sind vereint, deswegen ruft man zu diesen Quellen auf. Wenn jemand zu anderen Quellen aufruft, ob das jetzt der arabische Nationalismus ist oder ob das irgendetwas anderes ist, denn das, was es gibt unter den Arabern, gibt es unter Nicht-Arabern, alles Mögliche, dann wird er die Menschen spalten, denn es ist keine Sache, über die sich alle Muslime einig sind. Dann haben wir gesprochen über Prinzipien und Grundlagen beim Erkenntniserwerb. Beim Erkenntniserwerb und der Beweisführung in der Methodik der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Dann haben wir festgehalten, ganz wichtige Sache, wenn du irgendetwas liest im Koran oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was widersprüchlich klingt, was nicht in Ordnung klingt, was falsch klingt, dann sollst du erst einmal dir selbst bzw. deinem Verstand selbst vorwerfen, dass er falsch liegt. Du sagst erstmal, Moment, ich muss irgendetwas falsch verstanden haben und dann fragst du nach und du wirst zweifellos die Antwort inshallah ta'ala finden bei den Gelehrten. Warum? Weil wir haben einen Grundsatz aufgestellt bzw. der Grundsatz, da werden sich darüber keine zwei Muslime uneinig sein, ist das, was authentisch überliefert wird, kann nicht dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Das, was authentisch überliefert wird, kann nicht dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Nehmen wir ein Beispiel dafür. Wir sagen, wenn ein Mensch in sein Grab gelegt wird, dann wissen wir, also zumindest, Entschuldigung, dann sehen wir, dass es ihm dort drin sehr eng ist und die Erde wird über ihn geschüttet und er ist in drei Leichentücher eingehüllt und trotzdem heißt es, dass dem gläubigen Menschen im Grab das Grab so weit ausgeweitet wird, dass er so weit sehen kann, wie sein Auge reicht. Und das ist jetzt, könnte der Verstand sagen, das ist natürlich der kranke Verstand, der ungesunde Verstand, er sagt, das ist ein Widerspruch, es kann nicht sein, denn ich sehe mit eigenen Augen, dass das Grab nicht, soweit wie das Auge reicht, ausgeweitet worden ist. Und deswegen verwerfe ich den Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er über ihn authentisch überliefert worden ist. Das wäre fatal und gefährlich. Der gläubige Mensch, was sagt der gesunde Menschenverstand? Der gesunde Menschenverstand sagt, ich kenne die Welt, wie ich sie kenne. Ich kenne diese Dimension, in denen ich lebe. Wir leben in einer, man sagt, drei oder auch, wenn wir die Zeit dazu nehmen, eine vierdimensionale Welt. Das ist, was wir kennen. Wenn es darüber hinaus andere Dimensionen gibt, ich kenne sie nicht, aber es besteht die Möglichkeit, dass es sie gibt. Nur weil ich etwas nicht weiß, heißt es nicht, dass es nicht gibt. Und deswegen akzeptiere ich das. Und ich weiß, dass mein Verstand begrenzt ist. Und deswegen weiß ich, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala mir mitgeteilt hat, nicht dem widersprechen muss, was ich mit eigenen Augen sehe. Und wie viele Dinge haben die Menschen gedacht, sie wären falsch? Später haben sie entdeckt, dass es tatsächlich der Fall ist. Zum Beispiel haben manche Menschen in der Vergangenheit gedacht, dass die Erde stillsteht. Und plötzlich hat man irgendwann mal entdeckt, nein, das stimmt gar nicht, die Erde steht nicht still, sondern das war eine falsche Überzeugung. Und deswegen, liebe Geschwister, wir sagen noch einmal, der gesunde Menschenverstand, er kann niemals, und dann der Wahrheit, der Realität widersprechen. Und entscheidend ist immer hier auch ein ganz wichtiges Prinzip. Ein Denkfehler, den viele Menschen machen, ist, dass sie die Welt, die sie kennen, vergleichen mit der Welt, die sie nicht kennen. Sie sagen also, wenn es bei uns Menschen so und so auf der Welt der Fall ist, dann muss es auch im Leben nach dem Tod so ähnlich der Fall sein. Und wir sagen, subhanallah, dieser Analogieschluss hinkt, denn du kannst nur zwei Dinge miteinander vergleichen, wenn es einen Vergleich zwischen diesen beiden Dingen gibt. Und gerade in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala können wir uns mit ihm überhaupt nicht vergleichen und überhaupt schon gar nicht gleichsetzen, subhanahu wa ta'ala. طيب. Dann haben wir gesagt, ein wichtiges Prinzip ist, dass wir alles Authentische über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam akzeptieren, auch wenn es nicht die höchste Stufe der Authentizität ist. Und darüber haben wir kurz gesprochen, über Ahad und Mutawatir. Und ich habe über Mutawatir kurz gesprochen und wollte damit sagen, dass alles andere, was nicht Mutawatir ist, gilt als Ahad. Ja? Selbst wenn es eine Überlieferungskette wäre oder zwei oder drei, alles, was nicht in die Kategorie des Mutawatir fällt, fällt in die Kategorie des Ahad. Das ist einfach eine theoretische Einteilung der Authentizität der Überlieferung, damit der Gelehrte, wenn es darauf ankommt, die eine Überlieferung der anderen vorziehen kann. Das ist eine spezielle Angelegenheit in der Hadithenschaft. Für uns ist interessant, für uns ist wichtig, haben wir gesagt, sobald die Hadith-Gelehrten sagen, diese Überlieferung ist authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, egal ob es um deine Aqida geht, egal ob es um die Namen und Eigenschaften Allahs geht oder ob es um das Gebet geht und wie du dich darin zu verhalten hast und wo du im Gebet hinzuschauen hast, das ist für uns kein Unterschied, denn beides ist in Wirklichkeit letztendlich Aqida. Denn du betest Allah in deinem Gebet so an, wie du möchtest, dass Allah mit dir zufrieden ist. Also ist ein Teil deiner Glaubensüberzeugung. Also macht es keinen Sinn zu sagen, ich akzeptiere vereinzelte Überlieferungen, wenn es um Gottesdienste, Ibadat geht, und ich akzeptiere sie nicht, wenn es um Glaubensüberzeugung geht. Das macht keinen Sinn. Dann haben wir gesagt, liebe Geschwister, dass ein sehr wichtiges Prinzip, auf das wir heute inshallah ta'ala näher eingehen werden, dass der Muslim sich an die Zahir-Bedeutung eines Wortes zu halten hat. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben gesagt, ein Wort, wenn es zum Beispiel zwei Bedeutungen beinhaltet, dann sind diese Bedeutungen entweder gleichwertig oder die eine bedeutet, dann wüsste ich nicht, welche davon sozusagen ich nehmen soll. Dann nennt man diesen Text Mujmal. Oder die eine Bedeutung steht im Vordergrund und die andere Bedeutung steht im Hintergrund. Dann nenne ich die Bedeutung, die im Vordergrund steht, Zahir oder Rajih, und nenne die Bedeutung, die im Hintergrund steht, Muawwal bzw. Marjuh. Okay? Und dann haben wir gesagt, sehr wichtig, wenn man urteilen will über eine Angelegenheit, dann muss man alle Beweise diesbezüglich sammeln und man kann nicht nur auf eine Aya schauen oder auf einen Hadith schauen und alles andere ausblenden. Denn stell dir vor, die Aya, die du vor dir hast, ist eindeutig, glasklar und trifft wirklich genau den Punkt. Die Aya sagt genau das aus, was du eigentlich suchst, aber es stellt sich nachher heraus, die Aya ist aufgehoben worden. Das heißt, sie hat gar keine Gültigkeit mehr, die ist mansuch. Dann haben wir gesagt, ein wichtiges Prinzip ebenfalls bei der Ahle Sunna ist, dass schlussfolgernd aus dem, was wir gesagt haben, wenn wir sagen, unsere Quellen in Bezug auf unseren Glauben ist nur der Koran, nur die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann schließen wir alle neuen Dinge aus. Alle Neuerungen, die hinzugefügt worden sind. Egal, was jemand hinzufügt, unseren Glauben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt hat, worauf er nicht verwiesen hat, und auch nicht die Sahabe, woran sie nicht geglaubt haben, nicht verwiesen hat, dann sagen wir, ist das für uns irrelevant und eine Neuerung und Ketzerei, und wird zurückgewiesen, und dadurch bewahren wir auch unsere Religion. Dadurch bleibt unsere Religion so, wie sie ursprünglich gewesen ist. Dann als letzten Punkt dieses Themas, wir haben gesagt, unklare Stellen im Offenbarungstext werden im Lichte der Eindeutigen betrachtet. Du hast also ein Wort, das mehrdeutig ist, eine andere Aya, die es eindeutig sagt, dann betrachtest du die mehrdeutige Aya im Lichte der Eindeutigen und machst nicht genau das Umgekehrte davon. Beispiel zum Beispiel aus dem Fiqh, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über diejenigen, die zu spät zum Gebet kommen und dann also nachholen müssen, er sagte, ma fatakum fa'atimmu, das was ihr verpasst habt, das vervollständigt, fa'atimmu. Und in einer anderen Überlieferung sagt er, ma fatakum faqadu, Und dieses Wort faqadu hat mindestens zwei Bedeutungen, hat mindestens zwei, die uns interessieren. Die eine stimmt überein mit dem ersten Hadith, und zwar ergänzt bzw. vervollständigt. Und die andere Bedeutung bedeutet holt nach. Und da dieses Wort faqadu mehrdeutig ist, verstehen wir es im Lichte der eindeutigen Bedeutung, eindeutigen Hadith, und dementsprechend handeln wir nach beiden Hadithen gleichzeitig, aber eben schauen wir das durch den richtigen Blickwinkel. Dann haben wir gesprochen, das war wie gesagt der Text. Jetzt wollten wir sprechen, liebe Geschwister, im Folgenden über die Rolle des Verstandes bei der Ahle Sunnah wal Jama'ah. Der Autor sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren, wahrhafter Verstand zeigt sich darin, mit der Erhabenheit Allahs zufrieden zu sein und in ihr Ruhe zu finden, sich ihrer bewusst zu sein, sie zu empfinden und über die Schöpfung Allahs nachzudenken. Die wissenschaftliche Forschung wird dabei nicht missbilligt, sondern missbilligt wird, wenn man sich mit dieser auf Kosten der Beweise der Offenbarung zufrieden und ihr oder irgendetwas anderem den Vorzug gibt oder den Offenbarungstexten entgegenstellt. Denn der Verstand hat mit jenem Bereich der auf der Offenbarung beruhenden Glaubenslehre, der das Verborgene betrifft, nichts zu tun. Was aber jene Erörterung der Glaubenslehre betrifft, die auf die Einheit, die Macht, das Wissen und die Weisheit Allahs und so weiter, subhanahu wa ta'ala, verweist, so fordert der Koran den Verstand dazu auf, den Weg dahin zu finden. Darum gibt es zahlreiche Verse, die den Verstand zur Betrachtung und zum Nachdenken auffordern, und dieses Nachdenken und Betrachten gehört im Islam zu jenen Ursachen, die Gewissheit verschaffen. Er sagte, subhanahu wa ta'ala, ich überkürze das ab, sage auf Deutsch direkt übersetzt, und zwar in Surat Al-Baqarah, in der 190. und 191. Aya: In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Diejenigen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Das war der 14. Abschnitt, den wir mit folgenden Worten zusammenfassen können. Wenn wir fragen, was ist die Rolle des Verstandes bei der Ahle Sunnah wal Jama'ah, da können wir sagen, in erster Linie, seine Rolle ist es, den Offenbarungstext zu verstehen. Der Offenbarungstext zu verstehen. Dann als zweites, dass man nicht nur einfach Kenntnis hat, sondern vielleicht eine Stufe darüber steigt, und das ist auch natürlich verdankt, und zwar, dass man sich dessen bewusst macht, was man weiß. Das heißt, dass man zur Erkenntnis gelangt, nicht nur Kenntnis hat, sondern zur Erkenntnis gelangt, dass man also sich bewusst macht, diese Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man sich seine Gewaltigkeit, dass man sich seine Erhabenheit bewusst macht, das ist die Aufgabe des Verstandes, zu verstehen und dementsprechend sich das bewusst machen. Damit niemand uns vorwirft, dass wir unseren Verstand ausschalten, wir sagen, den Verstand verwenden wir bei Dingen, für die wir ihn verwenden können. Ich kann meinen Verstand verwenden, um zu verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Aber ich kann meinen Verstand nicht verwenden, um Allah azza wa jal Namen zuzuschreiben, die er sich selbst nicht gegeben hat. Denn das ist eine Sache, die gehört zu Al-Ghaib und die kann ich nicht wissen, es sei denn, Allah und seine Gesandte haben es mir mitgeteilt. Deswegen die wissenschaftliche Forschung, damit meint man die Anwendung des gesunden Menschenverstandes. Wir verwenden unseren Verstand aber nicht auf Kosten der Offenbarung. Nicht auf Kosten der Offenbarung. Das heißt, sobald uns Muhammad s.a.w. oder Jesus s.a.w. etwas gesagt haben oder anderer Prophet, wir akzeptieren es so, wie sie es gesagt haben und sagen nicht, das kann doch nicht sein oder ähnliches. Denn Al-Ghaib kann man nicht mit dem Verstand feststellen. Und dann, ganz wichtig, durch den Verstand können wir auf bestimmte Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala schließen. Und woher wissen wir das? Das wissen wir dadurch, dass Allah azza wa jall uns im Koran darauf hingewiesen hat. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Menschen, die ihm andere Götter beigesellen, kritisiert, dass sie nicht über die Schöpfung von Himmel und Erde nachdenken. Denn wer über die Schöpfung von Himmel und Erde nachdenkt, kommt zum Glauben, dass es nur einen Gott geben kann und keinen zweiten, keinen dritten. Wer über die Schöpfung von Himmel und Erde nachdenkt, also erstmal zum Tauhid. Tauhid besonders hinsichtlich der Rububiyya in erster Linie und folglich natürlich auch in Bezug auf die Uluhiyya. Das heißt, in Bezug auf den Tauhid kann man sehr wohl mit dem Verstand zum Ergebnis kommen, dass es keinen anderen Gott gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Sache ist, ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit, aber zweite deutliche Sache im Koran Karim, ist, dass durch den Verstand erlange ich Kenntnis über die Macht des Schöpfers subhanahu wa ta'ala. Denn wenn schon beim Menschen erkennt man, also wenn jemand ein Auto konstruiert hat, dann sage ich, er ist ein, dann kann ich über ihn aussagen, dass er Wissen hat darüber, wie man ein Auto konstruiert. Und alles, was natürlich dazugehört. Das heißt, er hat Ahnung von der Physik, er hat Ahnung von Mechanik, er hat Ahnung von Mathematik, er hat Ahnung von Kunst. Und das alles sehe ich in seinem Werk. Und das Werk Allah subhanahu wa ta'ala, was schöner ist als jedes Auto und schöner ist als alles, was die Menschen machen, man braucht sich nur einen Granatapfel mal innen anzuschauen oder eine Orange oder auch was anderes oder den Menschen selbst, da sieht man, dass Allah subhanahu wa ta'ala immenses Wissen hat, Wissen, das unvorstellbar groß ist und Allah subhanahu wa ta'ala muss dieses Wissen eben haben. Deswegen können wir durch den Menschenverstand darauf schließen, dass Allah dieses Wissen hat und auch, weil wir eigentlich von der Qudra gesprochen haben, von der Fähigkeit, dass wir sagen können, er ist also fähig, so etwas zu erschaffen. Und jemand, der fähig ist, so etwas zum ersten Mal zu erschaffen, ist auch fähig, so etwas zum zweiten Mal zu erschaffen, noch zum dritten Mal, zum vierten Mal. Deswegen ist der Glaube an die Auferstehung, sie zu leugnen, rührt her von dem schwachen Glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs selbst. Ebenso, liebe Geschwister, wenn wir uns betrachten, subhanallah, wie in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala die Ernährungskette betrachten, wie das eine Tier das andere frisst und diejenigen Tiere, die viel gefressen werden, auch dementsprechend viele Eier legen und diejenigen, die weniger gefressen werden, weniger Eier und so weiter und so fort und wie das eine Tier die Versorgung des anderen darstellt, da sehen wir, also das ist ein Beispiel von unzählig vielen Beispielen, sehen wir die Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Wir sehen die Weisheit Allahs, wie er, das heißt Weisheit, also das gemeint ist hiermit, dass die Schöpfung hat seinen Sinn und die Schöpfung ist ordentlich und die Schöpfung ist geordnet, sie ist geplant, sie verläuft nach einem Plan und sie verläuft Zielstreben, sie hat ein Ziel, das soll damit gesagt werden und das weist darauf hin, dass der Schöpfer subhanahu wa ta'ala eine große Weisheit hat hinter seiner Schöpfung und weise ist subhanahu wa ta'ala. Also das sind, wie gesagt, der gesunde Menschenverstand, an ihn wird appelliert durch den Koran al-Karim und deswegen spricht Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran, wie gesagt, den Verstand des Menschen an. So viel zu diesem Kapitel zusammengefasst. Wir gehen über zu einem weiteren Kapitel und zwar heißt es die Methodik, auf der die Glaubenslehre der Ahle Sunna hinsichtlich der Namen und Eigenschaften gründet. Und da möchten wir eigentlich auf Folgendes eingehen. Wenn wir ein bisschen jetzt tiefer in die Thematik reingehen. Erst einmal möchte ich sagen, der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und seine Namen und Eigenschaften ist im Islam, alhamdulillah, der einfachste Glaube überhaupt. Also viel einfacher als der Glaube bei allen anderen Sekten. Weil wir einfach an das glauben, was Allah gesagt hat, unter Berücksichtigung der vier Bedingungen, die wir erwähnt haben, weil der Koran selbst darauf hinweist. Und darauf werden wir inshallah auf eine dieser vier, auf den Tahrif werden wir heute inshallah eingehen. Das heißt also nicht, dass jemand denkt, wenn er jetzt Fachwörter hört, dass es kompliziert ist. Die Einteilung zum Beispiel der Eigenschaften Allahs, wie wir jetzt gleich machen werden, das dient dem einfachen Verständnis. das öffnet manchmal Türe. Es macht dem einen das kompliziert, aber dem anderen macht es viel klarer. Wenn man so ein Thema unterrichtet, dann ist es auch viel einfacher, wenn man solche Sachen geordnet hat, gegliedert hat. Stell dir vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dir vorgebetet. Und dieses Gebet hat er sallallahu alaihi wasallam jahrelang vorgemacht. Und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben dadurch, dass sie ihn beobachtet haben, wie er reagiert hat im Gebet, wenn etwas Bestimmtes passiert ist, konnten sie wissen, welche Teile des Gebetes sind unbedingte Bestandteile, also müssen unbedingt gemacht werden, sonst kann man nicht von einem Salah sprechen. Und welche Teile des Gebetes sind freiwillig? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie manchmal gemacht, manchmal hat er sie nicht gemacht, manchmal hat er sie ausgetauscht durch was anderes. Und sie haben ihn beobachtet. Aber heutzutage, wenn du zum Beispiel von einem Gelehrten wissen willst, wie das Gebet funktioniert und welche Teile verbindlich sind und welche nicht und so weiter und so fort, dann wirst du nicht die Möglichkeit haben, dass jemand mit dir 23 Jahre lang lebt und dass du ihn beobachtest. Und du möchtest sozusagen in wenigen Worten die Zusammenfassung davon haben. Und deswegen der Gelehrte sagt dir, okay, das Gebet, das besteht aus sogenannten Arkan, und sogenannten Wajibat, und sogenannten Sunan. Und dem einen ist das, wie gesagt, eine Erleichterung, dem anderen ist es eine Erschwernis. Der andere sagt, ich möchte einfach so beten, wie ich gesehen habe, mein Lehrer, wie er betet. Und beides ist gut, aber natürlich der eine hat mehr Wissen als der andere. Das, wie gesagt, als Vorwort, nicht, dass man Angst bekommt und sagt, die Sache ist kompliziert. Nein, Alhamdulillah, im Gegenteil, die Sache ist sehr einfach. Und was die Sache kompliziert manchmal macht, ist es, die anderen Gruppen zu verstehen, damit wir wissen, wie wir auf sie antworten und reagieren. Aber nicht unser Glaube. Unser Glaube, Alhamdulillah, ist, sag einfach, wie Allah sagte, Qul, er sagt dir sogar, sag. Also genau wie er sagt, so sollst du sagen. Qul, huwallahu ahad. Wenn du es genauso sagst, bist du auf dem richtigen Weg. Tayyib. Zu den Eigenschaften Allahs, subhanahu wa ta'ala, sagt der Autor, mit Allah ihn bewahren, gehören aber solche, die seinem Wesen an sich zugehörig sind. Das heißt, dass diese Eigenschaften ihm immer eigen sind. Und ich füge hinzu, eben nicht. Okay? So, das heißt, wir haben zwei verschiedene Arten von Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Die einen, die seinem Wesen immer zugehörig sind. Das sind, was kann man auf Deutsch sagen, Eigenschaften seines Wesens. Auf Arabisch heißt es nämlich entsprechend As-Sifat al-Dhatiyya. As-Sifat al-Dhatiyya. Das heißt, Eigenschaften, die mit denen er subhanahu wa ta'ala immer beschrieben wird. Weil sie immer, wie heißt es, also zum Beispiel, dass er ein Einziger ist, subhanahu wa ta'ala. Dass er ein Einziger ist, diese Eigenschaft, die ist und bleibt und die wird auch immer so bleiben. Die Eigenschaft, dass er subhanahu wa ta'ala alles weiß. Es gab niemals eine Situation, hashahu, Gott bewahre, dass er mal weniger wusste und jetzt mal mehr. Nein, er wusste schon immer alles, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Eigenschaft ist ihm, ist für immer bei ihm. Aber auch hier unterscheiden die Gelehrten zwischen zwei verschiedenen Arten von Eigenschaften. Und sie sagen, es gibt zwei Arten, einmal abstrakte und konkrete Eigenschaften. Abstrakte und konkrete Eigenschaften. Auf Arabisch, du kannst dir jetzt merken auf Arabisch, du kannst dir merken auf Deutsch. Besser natürlich, wenn man das immer auf Arabisch merkt, denn die Muslime, was vereint die Muslime, welche Sprache vereint sie auf der gesamten Welt? Die Sprache des Koran al-Karim. Die abstrakten Eigenschaften nennen wir auf Arabisch As-Sifat al-Ma'nawiyya, also Ma'nawi-Eigenschaften. Ma'nawi kommt vom arabischen Wort Ma'na und bedeutet Bedeutung. Okay? Ursprünglich gesehen. Aber gemeint ist hier abstrakt. Und was heißt eigentlich abstrakt, sprachlich gesehen? Abstrakt ist das Gegenteil von konkret. Das hilft dir jetzt vielleicht auch nicht so viel, okay? Aber ich lese dir mal aus einem Wörterbuch einfach mal vor, damit die Sache klarer wird. Von der Gegenständlichkeit gelöst. Das heißt, du redest nicht von einer Sache, die du dir als Gegenstand vorstellen kannst. So merke ich mir das. Du redest nicht von einer Sache, die du dir als Gegenstand vorstellen kannst. Das ist, nennt man Ma'nawi. Okay? Ich gebe dir ein Beispiel. Die Barmherzigkeit Gottes, subhanahu wa ta'ala. Die Barmherzigkeit ist kein, also kann man sich nicht vorstellen als ein Gebilde, das irgendeine Form hat. Richtig? Wunderbar. Auch wenn wir in Bezug auf Allah, subhanahu wa ta'ala, natürlich in keinster Weise uns eine Vorstellung machen dürfen, wie das aussieht. Das haben wir ja schon also mehrmals gesagt. Okay? Es geht hier nur darum, um diese Begrifflichkeiten voneinander zu halten. Jemand könnte sagen, was ist denn der Sinn des Ganzen? Wir sagen, der Sinn des Ganzen ist, weil bei einer der beiden Kategorien besonders viele Fehler passiert sind im Laufe der islamischen Geschichte. Okay? Und wir werden durch diese schöne Einteilung sehr schön diesen anderen Gruppen antworten können und sagen, wenn ihr das bei der einen Gruppe so macht, warum macht ihr es dann nicht auch bei der anderen Gruppe, also der anderen Kategorie, genauso, und die Sache ist schon erledigt. Aber dazu kommen wir inshallah ta'ala noch. Also erstmal, wir haben gesagt, die abstrakten Eigenschaften, als Sifat al-Ma'nawiyyah, wir haben gesagt, das sind die gegenstandslosen oder die von Gegenständlichkeit gelösten Begriffe, einfach merk abstrakt. Und die konkreten. Konkret auf Arabisch bedeutet Khabari. Khabari. Und das sind die, oder man sagt As-Sifat al-Khabariyah. As-Sifat al-Khabariyah. Und wie gesagt, Khabari ist das Gegenteil von Ma'nawi und bedeutet dementsprechend konkret bzw. gegenständlich. Der Autor wird jetzt sagen, was damit gemeint ist. Er sagt, zu den abstrakten Eigenschaften, also As-Sifat al-Ma'nawiyah, gehören Begriffe wie die Stärke. Al-Quwwah. Allah subhanahu wa ta'ala, sein Name ist Al-Qawi, der Starke. Das Leben, Al-Hayah, einer seiner Namen ist Al-Hay, der Lebendige. Und das Wissen, Al-Ilm, einer seiner Namen ist Al-Alim, der Wissende, beziehungsweise derjenige, der alles weiß. Okay. Also zu den abstrakten Eigenschaften gehören Begriffe wie Stärke, Leben oder Wissen. Zu den konkreten Eigenschaften etwa die beiden Hände Allahs subhanahu wa ta'ala, das Gesicht und die Augen Allahs subhanahu wa ta'ala, von denen er im Koran gesprochen hat. Man spricht darum von Eigenschaften, die seinem Wesen an sich zugehörig sind, weil sie seinem Wesen inhärent sind. Natürlich, wenn man ein Buch schreibt, muss es auch ein bisschen so mit das Niveau schreiben, inshallah. Und das ist auch, finde ich, sehr wichtig, gerade für die deutsche Sprache, dass wir da nicht so ein halbes Deutschchen schreiben. Aber inhärent heißt einfach einer Sache anhaftend innewohnend. Okay? Also wie wir gesagt haben, es geht hier bei beiden Eigenschaften, sowohl die abstrakten als auch die konkreten Eigenschaften, geht es um Eigenschaften, die sein Wesen beschreiben, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn sie sein Wesen beschreiben, kannst du dir vorstellen, dass sie ihm immer eigen sind, subhanahu wa ta'ala, dass er immer damit beschrieben wird. Es gibt also keine Situation, wo wir sagen, er ist jetzt gerade nicht so. Wann es anders ist, werden wir jetzt gleich sehen, inshallah ta'ala. Dann sagt der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, zu seinen Eigenschaften gehören aber ebenso jene des Tuns. Jene des Tuns. Das heißt, jene des Handelns. Und das sind die Eigenschaften, die mit dem Willen verbunden sind. Auf Arabisch tun, machen, heißt fa'ala. Und deswegen nennt man diese Eigenschaften des Tuns As-Sifat Al-Fi'liyah. So einfach ist die Sache. Du kannst dir merken, Fi'li-Eigenschaften oder Eigenschaften des Tuns. Ja, das ist alles kein Problem. Und wir haben also jetzt verschiedene drei Sachen kennengelernt. Ma'nawiyah oder Ma'nawi-Eigenschaften und Khabari-Eigenschaften. Und dann, das sind alle Eigenschaften seines Wesens, subhanahu wa ta'ala. Und dann haben wir kennengelernt jetzt As-Sifat al-Fi'liyah, das heißt die Eigenschaften seines Tuns. Zu seinen Eigenschaften gehören aber jene des Tuns, As-Sifat al-Fi'liyah. Und das sind Eigenschaften, die mit dem Willen verbunden sind. Und man unterscheidet auch hier zwei Arten. Eigenschaften, die eine bekannte Ursache haben. Und ich füge jetzt hinzu, Eigenschaften, die keine bekannte Ursache haben. Eigenschaften, die eine bekannte Ursache haben, wie etwa das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt Ar-Rida. Ar-Rida. Allah subhanahu wa ta'ala, gibt es Gründe dafür, dass er zufrieden wird mit einem Menschen? Natürlich gibt es Gründe, dass er zufrieden wird mit einem Menschen. Also hat es eine Ursache. Wunderbar. Er sagt, denn wenn es eine Ursache für sein Wohlgefallen gibt, dann ist er subhanahu wa ta'ala zufrieden. Allah sagte, Azza wa Jalla, Quran al-Karim, إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Wenn ihr ungläubig seid, so ist Allah euer unbedürftig. Er braucht euch nicht. Obgleich er mit dem Unglauben für seine Diener nicht zufrieden ist. Wenn ihr aber dankbar seid, ist er damit zufrieden für euch. Wunderbar? Das heißt, die Dankbarkeit, natürlich, liebe Geschwister, Dankbarkeit hier ist zweifellos der Iman. Logisch. Ja, der Dankbarkeit ist, der, ist Iman. Und Undankbarkeit ist Kufr. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala ist also zufrieden, wenn wir an ihn glauben und an seine Bücher glauben, seine Gesandten glauben und so weiter und so fort. Also ist das eine Eigenschaft, die, wie wir gesagt haben, eine Ursache hat. Die andere Art sind Eigenschaften, die keine bekannte Ursachen haben, oder keine bekannte Ursache hat, wie zum Beispiel das Herabsteigen zum Himmel der Erde, wo er das letzte Drittel der Nacht verweilt, subhanahu wa ta'ala. Yani, warum steigt Allah azza wa jal im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinab, das, so wie der Prophet es gesagt hat, in Sahih Bukhari, in Sahih Muslim, Hadith sogar Mutawatir, warum macht er das im letzten Drittel der Nacht? Allahu A'lam. Warum nicht im ersten Drittel? Warum nicht tagsüber? Das ist eine Frage, wir wissen das nicht. Wir kennen dafür keine bestimmte Ursache. Man spricht deswegen aber in beiden Fällen von Eigenschaften des Tuns, Sifat Fi'liyah, beides sind Eigenschaften seines Tuns, subhanahu wa ta'ala. Weil sie Ausdruck seines Tuns sind. Beweis dafür sind seine erhabenen Worte, subhanahu wa ta'ala, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Und dein Herr kommt und die Engel Reihe um Reihe. Das heißt also, was, Beweis für was ist das jetzt hier? Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften des Tuns hat. Allah schreiben wir Eigenschaften des Tuns zu. Sifat fi'liyah. Der Beweis, ganz einfach, weil Allah es im Koran gesagt hat. Wenn jemand sagt, nein, ich schreibe ihm das nicht zu, dann sagen wir langsam. Allah hat es aber im Koran gesagt. Der Koran ist für uns Richter. Der Koran ist für uns derjenige, dasjenige Buch, das unterscheidet zwischen Wahrheit und Falschheit. Der Koran ist Furqan. Furqan ist das, was unterscheidet zwischen Richtig und Falsch. Du kannst nicht sagen, ich sehe das anders. Du musst dich dem Koran ergeben. Allah sagt im Koran, وَجَاءَ رَبُّكَ, und dein Herr kommt. Das heißt, dein Herr wird auch kommen. So einfach ist es. Und wir werden natürlich über zu den Scheinbeweisen, inshallah ta'ala, in einigen Kapiteln sprechen. Ein weiteres Beispiel für Sifat Fi'liyah, Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Übersetzt die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern, das heißt die Muhajirun, wie ich schon mal gesagt habe, und die Ansar, die Helfer in Medina, yani, und diejenigen, die ihnen auf beste Weise folgten, Allah hat Wohlgefallen an ihnen. Radiyallahu anhum. Also, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala Wohlgefallen an ihnen? Ja, weil sie vorausgeeilt sind allen anderen Menschen. Weil sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt haben und besonders die Ansar, und Allah subhanahu wa ta'ala mit allen zufrieden sein. Deswegen ist Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Menschen zufrieden. Ein weiteres Beispiel. Das war gerade übrigens Surah At-Tauba, Ayah 100. Jetzt kommen wir zu einer anderen Ayah. Als drittes und letztes Beispiel, Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surah At-Tauba, wieder Surah Nummer 9, Vers 46, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّهُ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ. Wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, hätten sie fürwahr Vorbereitungen dazu getroffen. Aber Allah war ihr Ausziehen zuwider. Oder anders übersetzt, Allah verabscheute ihr Ausziehen. Was ist, wer ist hier angesprochen? Die Munafiqun, die Heuchler. Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut es, dass sie hinausziehen. Ja, warum? Weil sie Heuchler sind. Und wenn sie nämlich hinausziehen, sie werden andere Menschen abhalten, hinauszuziehen zum Dschihad. Sie wollen also andere Menschen die Laune nehmen, die machen ihnen Angst, sie sagen, ihr seid, habt Angst vor dem Feind und so weiter und so fort. Der Autor sagt, dass diese Eigenschaften ihm zugeschrieben sind, bedeutet aus keinerlei Sicht einen Mangel, sondern es gehört vielmehr zu seiner Vollkommenheit, dass er das tut, was er will. Das ist sehr wichtig. Warum? Weil manche Leute haben gesagt, im Laufe der islamischen Geschichte, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, radiballahu alayhi. Das heißt, Allah ist mit ihm zornig. Mit wem auch immer, das ist wichtig. Aber sie sagen, dass Allah Azza wa Jalla zornig wird, ist eine Eigenschaft des Mangels. Und ihre Begründung braucht man sich anhören, weil das ist katastrophal. Und wir sagen, nein, ganz im Gegenteil, dass Allah Azza wa Jalla zornig wird und zufrieden wird, ist ein Ausdruck seiner Vollkommenheit. Warum? Weil er sagte, fa'alun lima yurid, er macht, was er will. Eine Ausprägung, dass er macht, was er will, subhanahu wa ta'ala, ist er. Es wäre ein Mangel, wenn er wenn er zornig wird mit jemandem, der den Zorn nicht verdient hat, aber zornig werden mit jemandem, der den Zorn verdient hat, und zufrieden sein mit jemandem, der die Zufriedenheit verdient hat, das nennt man Vollkommenheit und das nennt man keinen Mangel. Deswegen sagt der Autor, dass diese Eigenschaften ihm, subhanahu wa ta'ala, zugeschrieben werden, bedeutet aus keinerlei Hinsicht einen Mangel, sondern es gehört vielmehr zu seiner Vollkommenheit, dass er tut, was er will. Und hier ist genau wieder, müssen wir wieder aufpassen, wenn wir den Verstand benutzen. Wir sagen, es könnte jeder von uns passieren, liebe Geschwister, dass jemand zu ihm kommt und sagt, wie kann es sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zornig wird und zufrieden wird, das sind doch Eigenschaften eines Menschen und deswegen können wir doch Allah diese Eigenschaften nicht zuschreiben. Dann musst du sagen, langsam, deine Begründung war eine, wenn überhaupt, logische Begründung. Deine Begründung hat zum Ziel letztendlich, dass ich leugnen soll, was Allah gesagt hat. Pfui über das, was du gesagt hast. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache weit entfernen, weil ich glaube an das, was Allah sagt und ich akzeptiere niemals etwas, was jemand von mir verlangt. Letztendlich, das Ergebnis der ganzen Sache ist, du möchtest, dass ich nicht glaube an das, was Allah direkt gesagt hat. Obwohl das, was er gesagt hat, ist für uns, wie sagt man, der Koran ist ja der Richter. Der eine sagt, wir schreiben Allah Zufriedenheit und Zorn zu. Und der andere sagt, wir schreiben Zufriedenheit und Zorn Allah nicht zu. Okay, wir sind uns uneinig. Was sollen wir machen? Allah sagt, فَإِنْتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Wenn ihr euch über eine Sache uneinig seid, dann bringt sie vor Allah und seinen Gesandten. Das heißt vom Koran und vor die Sunna. Also im Koran finden wir einen Beweis für den Zorn und Zufriedenheit. Allahu Akbar. Was hat der andere für einen Beweis? Er sagt, es kann nicht sein, weil das dann so und so und so. Sagen wir, Barakallahu fik, deine Antwort ist vielleicht überhaupt logisch nachvollziehbar, aber sie widerspricht dem Koran Karim und deswegen müssen wir sie verwerfen und du musst deinem Verstand vorwerfen, dass er falsch liegt. Der Verstand, sagt der Autor, aber hat mit den Namen und Eigenschaften nichts zu tun und der Glaube an sie ist frei von Verfälschung, Leugnung und Ähnlichem. Also gemeint ist, der Verstand hat nichts zu tun, wenn es darum geht, Allah etwas zu oder abzuschreiben. Sondern das entnimmst du rein aus dem Koran Al-Karim. Ich gebe ein Beispiel dafür. Wir haben gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder schreibst Allah etwas zu, was Allah ihm zugeschrieben hat. Die zweite Gruppe ist, Allah hat etwas sich selbst abgeschrieben. Zum Beispiel, dass er nicht müde wird. Die dritte Gruppe ist Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt hat. Weder bestätigend noch negierend. Weder zuschreiben noch abschreiben. Wie zum Beispiel kommt jemand und sagt, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat und so, weist darauf hin, dass er ein Künstler ist. Auf Arabisch Fannan. Wir sagen langsam, es ist falsch und gefährlich, beides zu machen. Sowohl, also egal was du machst, ist falsch. Wenn du sagst, zu den Namen Allahs oder zu seinen Eigenschaften gehört, dass er Fannan ist, Künstler ist. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche, indem du sagst, Allah ist kein Künstler, Allah ist kein Fannan. Beides. Der erschüttert das Herz des Gläubigen. Warum? Weil du redest über etwas, was du nicht gesehen hast. Und du unterhältst dich über etwas, wonach du gefragt werden wirst. Und du wirst keinen Beweis dafür haben. Weil Allah darüber nicht gesprochen hat, subhanahu wa ta'ala. Beides ist also falsch. Sowohl Allah etwas abzuschreiben, was er sich nicht selbst abgeschrieben hat. Und worauf also die Ayat und das Koran nicht hinweisen natürlich. Ja? Und genauso das Umgekehrte, genau ihm etwas zuzuschreiben, was er, subhanahu wa ta'ala, nicht sich selbst zugeschrieben hat. So viel zu diesem 15. Kapitel, das wir folgendermaßen versuchen zusammenzufassen. Ganz kurz, wir haben erfahren, dass es zwei verschiedene Gruppen von Eigenschaften gibt. Wir haben von dem Sifat al-Dhatiyya gesprochen, das heißt die Eigenschaften seines Wesens, und dann von dem Sifat al-Fi'liyya gesprochen, die Eigenschaften seines Tuns. Und dann haben wir gesagt, beides können wir noch einmal in zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe, As-Sifat al-Dhatiyya. Wer möchte noch mal kurz sagen, die zwei Begriffe, die entscheidend sind? Jazakallahu khairan. Ma'nawi und Khabari, die abstrakten und die konkreten. Und dann haben wir noch die Sifat al-Fi'liyya, die Eigenschaften des Tuns. Da haben wir auch zwei verschiedene Kategorien erwähnt. Wer möchte das kurz nochmal sagen?
Das eine, was auswirken,
Fast? Fast? Barakallahu fiik. Die einen, die eine Ursache haben, die auf eine Ursache zurückzuführen sind, haben wir gesagt, wie zum Beispiel die Zufriedenheit und der Zorn Allahs, subhanahu wa ta'ala, und andere Dinge, die wir nicht zurückführen können. Zum Beispiel, dass er, subhanahu wa ta'ala, im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel kommt, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Kraft geben. Dann gehen wir über zum darauf folgenden Kapitel. Das darauf folgende Kapitel, liebe Geschwister, ist jetzt nicht besonders lang, aber ich will nur sagen, wenn wir jetzt damit einsteigen, werden wir keine Fragen mehr entgegennehmen. Seid ihr damit einverstanden? Weil es wäre schade, wenn wir dieses Kapitel At-Tahrif beginnen. Das ist eine der vier, wie gesagt haben, Bedingungen, wie man, eine der vier Voraussetzungen, wie man richtig an die Namen und Eigenschaften Allahs glaubt. Nur, wir können nicht, es wäre schade, da mittendrin anzufangen und dann zu stoppen. Also, wer ist dafür, dass wir mit dem Kapitel anfangen und keine Fragen entgegennehmen, soll die Hand heben. Wer ist dafür, dass wir Stopp machen und Fragen entgegennehmen? طيب. Sehr schön, Alhamdulillah. Es haben sich hier, wie gesagt, 2-0 gemeldet, deswegen machen wir weiter, Alhamdulillah. Also, liebe Geschwister, wir haben auch noch Alhamdulillah ungefähr eine Viertelstunde Zeit. Es geht um den Tahrif. Tahrif, haben wir gesagt, kommt vom arabischen Wort Harrafa. Und Harrafa bedeutet verfälschen und entstellen. Kommt vom arabischen Wort auch Harf. Harf ist der Buchstabe. Also wenn du zum Beispiel einen Buchstaben im Koran hinzufügst oder einen Buchstaben wegnimmst oder Worte tauschst oder auch den Sinn tauschst, dann nennt man das alles Tahrif. Der Autor sagt, Tahrif meint die Veränderung eines Begriffes, sei es nun eine Veränderung des Wortlautes oder der Bedeutung. Also haben wir auch hier, wieder merken, zwei verschiedene Formen des Tahrif. Um eine Veränderung des Wortlautes handelt es sich etwa wie in dem folgenden Beispiel. Stellt euch vor, jemand liest im Koran Karim statt Alhamdulillahi Rabbil Alamin, liest er Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das nennt man eine Form von Tahrif, die aber natürlich sehr selten zu finden ist. Also sehr selten zu finden ist. Die meisten Formen von Tahrif, die meisten Formen von Verfälschung befinden sich hinsichtlich der Bedeutung. Weil die meisten oder viele Menschen haben keinen Zugang zu den Quellen oder viele Menschen denken auch nicht selbst, sondern sie lassen andere für sich selbst denken. Deswegen kann man sie sehr leicht diesbezüglich beeinflussen. Aber wenn es um das geht, was man mit eigenen Augen sehen kann, dass eine Dhamma auf dem Dal, Alhamdu, jemand kommt und sagt, mach eine Fatha daraus, dann weiß man schon, dass irgendwie da was falsch ist. Die Änderung der Bedeutung bezeichnen manche als Interpretation oder Deutung. Und das ist jetzt hier ein gefährliches und heikles Thema. Wir haben einen Begriff im Arabischen, nennt man Ta'wil. Ta'wil hat im Arabischen verschiedene sprachliche Bedeutungen, ist aber nicht wichtig. Wichtig für uns ist, dass den Begriff Ta'wil verwenden die Menschen unterschiedlich, auch in der Religion. Zum Beispiel Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, der Imam der Tafsir-Gelehrten, wenn er den Begriff Ta'wil verwendet, dann meint er damit Erklärung. Dann meint er damit Tafsir. Er sagt, der Ta'wil dieser Ayah ist so und so. Das heißt, die Erläuterung, der Tafsir dieser Ayah ist so und so. Heutzutage, wenn man sich unterhält über verschiedene Gruppen, Sekten, verschiedene Glaubensüberzeugungen, dann meint man mit dem Ta'wil etwas anderes. Da meint man damit eine von zwei Angelegenheiten. Entweder man meint damit Tahrif, Verfälschung, nur man sagt es nicht. Oder man meint damit Ta'wil im Sinne von Deutung, Interpretation, dass man tatsächlich diese Zahir-Bedeutung eines Wortes, die offensichtliche Bedeutung eines Wortes verlässt und sagt, mit dem Wort ist eigentlich eine andere Bedeutung dieses Wortes gemeint, eine Bedeutung, die nicht gleich im Vordergrund steht. Und ich gebe euch ein, Beispiel dafür. Zum Beispiel heißt es in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Entschuldigung, im Koran Karim, nehmen wir aus dem Koran, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Das heißt, nimm von ihrem Vermögen, Allah sagt zu seinem Propheten, nimm von ihrem Vermögen eine Spende, eine Sadaqa, durch die du sie reinigst und läuterst und mach Salah für sie. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Mach Salah für sie. Die erste Bedeutung, die einem Muslim in den Sinn kommt, vom Begriff Salah, er meint, dass man sich hinstellt Richtung Qibla, Allahu Akbar sagt und sein Gebet endet mit dem Taslim. Das ist, was man normal unter Salah versteht. Das ist die Zahir-Bedeutung. Aber an dieser Zahir-Bedeutung halten wir uns in diesem Fall nicht, sondern wir sagen, hiermit ist der Dua gemeint. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht etwa für die Leute Salah gemacht, also im Sinne von, dass er für sie gebetet hat, sondern er hat sie Salah gemacht im Sinne von, dass er für sie Dua gemacht hat, Bittgebete gesprochen hat. Denn der Begriff Salah kann bedeuten, dieses Salah, was wir normalerweise machen, fünfmal pro Tag, kann aber auch bedeuten, dass man Dua macht. Aber das Dua machen ist eine Bedeutung, die im Hintergrund steht. Aber sie ist in diesem Fall die richtige. Warum? Weil es dafür einen Beweis gibt. Dieses, was ich gerade gemacht habe, dass ich die deutliche Bedeutung verlassen habe und zu der verborgenen Bedeutung gegangen bin, oder zu einer Bedeutung, die nicht so im Vordergrund steht, das nennt man Ta'wil auch. Diesen Vorgang nennt man Ta'wil. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil manche Leute sagen, guckt, der Gelehrte hier hat auch die Ayah uminterpretiert, hat auch diese Ayah mit ihr Ta'wil gemacht. Und hier ist auch Ta'wil, hier ist auch Ta'wil, aber in Wirklichkeit, der eine hat Ta'wil gemacht, der andere hat Tahrif gemacht. Und deswegen ist nur eine Frage, wie wir es definieren. Frage zu definieren. Wir benutzen den Ta'wil anders als den Begriff Tahrif. Unter Tahrif verstehen wir die Verfälschung, die Entstellung der Bedeutung oder des Wortlautes. Und unter Ta'wil verstehen wir normalerweise, dass wir aufgrund eines Beweises von der offensichtlichen Bedeutung zu einer im Hintergrund stehenden Bedeutung übergehen. Das ist die Unterscheidung, die wir machen. Und manche Gelehrte sagen, das ist auch kein Problem, das werden wir auch inshallah hier lesen, manche Gelehrte sagen, ich nenne einfach zwei Arten von Ta'wil. Einen Ta'wil mit Beweis und einen Ta'wil ohne Beweis. Also es ist im Grunde Jacke wie Hose am Ende, wie du es einteilst. Ich will nur sagen, nochmal zusammengefasst, wenn du den Begriff Ta'wil hörst, musst du langsam machen, was ist mit Ta'wil gemeint. Und es gibt noch andere Bedeutungen von Ta'wil, ohne uns jetzt gegenseitig durcheinander zu machen. Tayyib. Der Autor sagt deswegen, die Änderung der Bedeutung bezeichnen manche als Ta'wil, als Interpretation, als Deutung. Es handelt sich aber hierbei nicht um eine Interpretation, sondern um eine Entstellung, Tahrif. Denn eine Änderung, die auf keinerlei Beweise gründet, ist eine Entstellung und keine Interpretation aus viererlei Gründen. Erstens, also ich gebe ein Beispiel, weil Beispiele immer machen das Leben ein bisschen einfacher. Wenn wir lesen im Koran al-Karim, meinetwegen, die Ayah aus Surat al-Ma'ida, wo Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمْ مَبَسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Wenn wir diese Ayah lesen und wir sagen, die übersetzt heißt die Ayah auf Deutsch, sinngemäß übersetzt, die Juden haben gesagt, Allahs Hand ist gefesselt. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mögen ihre Hände gefesselt sein und sie seien verflucht für das, was sie gesagt haben. Vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Er gibt aus, was er will oder wie er will. Wenn wir also jetzt von den beiden Händen Allah subhanahu wa ta'ala sprechen und jemand kommt und sagt, damit ist etwas anderes gemeint, dann handelt es sich entweder um Ta'wil,
das heißt um eine gültige Deutung, oder um Tahrif. Wenn er einen Beweis hat, einen gültigen Beweis hat, dann nennt man es Ta'wil. Und wenn er einen, also wenn jemand kommt und sagt, damit ist die Stärke Allahs gemeint, oder die Gunst Allahs gemeint, oder die Barmherzigkeit Allahs gemeint, oder die Macht Allahs gemeint, was auch immer, dann fragen wir ihn nach seinem Beweis. Wenn er einen Beweis hat, dass in dieser Ayah das so gemeint ist, dann sagen wir, das nennt man Ta'wil und ist gültig. Und wenn er keinen Beweis hat und er hat keinen Beweis, dann werden wir sagen, das nennt man Tahrif und eine Verfälschung der Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Allah Azza wa Jal hat im Koran al-Karim, und wir nennen das auch Tahrif und nicht mehr Ta'wil. Und das ist das, was der Autor jetzt sagen will, aus viererlei Gründen. Erstens, weil Allah Azza wa Jal auch den Begriff Tahrif verwendet hat. Allah sagte, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ. Er spricht über die Juden und was sie an Verfälschungen in ihrem Buch gemacht haben. Sie verdrehen, يُحَرِّفُونَ, wortwörtlich, sie entstellen die Worte von ihrer rechten Stelle. Oder anders übersetzt, sie verdrehen den Sinn der Worte. Aber was sie tatsächlich auch gemacht haben, die Juden, sie haben nicht nur falsch interpretiert, sondern sie haben auch tatsächlich die Worte geheim gehalten. Besonders natürlich wissen wir, in Bezug auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben sie ihre Ayat in der Tora einfach geheim gehalten und wollten das nicht sagen. Und noch in anderen Begebenheiten. Zweitens, wenn man nämlich sagt, Ta'wil, gerade im Arabischen, Deutung, Interpretation, das hört sich sehr freundlich an und hört sich gut an, hört sich an, ja, das ist so ungefähr deine Meinung, meine Meinung. Aber wenn man redet von Verfälschung, dann wirft man dem anderen direkt vor, dass er gelogen hat über Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Wahrheit. Und deswegen ist der Begriff Tahrif zu verwenden besser als den Begriff Ta'wil zu verwenden. Der Autor sagt, dieser Ausdruck drückt die Sachlage deutlicher aus und kommt der Gerechtigkeit näher. Denn wer etwas deutet, ohne einen Beweis zu haben, der kann gerechterweise nicht als jemand bezeichnet werden, der eine Deutung vornimmt. In diesem Fall ist es gerecht, von einer Entstellung zu sprechen. Denn ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, wenn wir anfangen, die Tür zu öffnen, für jeden, der über Allahs Worte spricht, mit seinen Namen, seine Eigenschaften und so, kann sagen, was er will, ohne dafür einen Beweis bringen zu müssen, dann, Allah musta'an, dann wird sich unsere Religion von heute auf morgen verändern. Drittens, eine Deutung ohne Beweis ist nichtig und es gilt davon, Abstand zu nehmen und sich davon abzuwenden. Viertens, nicht jede Deutung ist zu missbilligen. Nicht jede Deutung, nicht jede Ta'wil ist schlecht. Deswegen ist nicht gut, dass wir das, was die anderen Sekten machen, als Ta'wil bezeichnen. Weil das, was sie machen, ist falsch. Aber der Begriff Ta'wil im Koran der Sunna kommt auch im positiven Sinne vor. Ihr kennt alle den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er für Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu Dua gemacht hat. Er sagt, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu Ta'wil. O Allah, faqihhu fid din, faqihhu heißt, lass ihn die Religion richtig verstehen, gut verstehen. Gib ihm Fiqh, yani. Fiqh heißt der Verständnis. Gib ihm Verständnis in der Religion. وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ التَّأْوِيلَ ist eben die Deutung, die Interpretation. Und damit ist die Koran-Auslegung gemeint. Deswegen gehört auch Abdullah ibn Abbas aufgrund des Duas des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu den gelehrtesten Sahaba überhaupt, was den Koran-Karim angeht. Und auch Allah sagte im Koran, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Niemand kennt seinen Ta'wil außer Allah. Und hier mit Ta'wil ist nach einer Interpretation gemeint, das Ende davon. Ta'wil al-Shay' auf Arabisch bedeutet auch, wie der Ausgang einer Sache sein wird. Also niemand kennt den wahren Ausgang einer bestimmten Sache. In dem Zusammenhang geht es natürlich um die mehrdeutigen Ayat im Koran al-Karim, außer Allah subhanahu wa ta'ala, nach einer Interpretation, wie gesagt. Deutung kann im Sinne von Erläuterung verstanden werden oder im Sinne des Eintretens und Erkennens der Folgen einer Sache. Wie wir gerade gesagt haben, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, erwarten Sie etwas anderes als seinen Ta'wil, als sein Eintreffen. An dem Tag, da sein Ta'wil eintrifft, werden diejenigen, die es zuvor vergessen haben, sagen, die Gesandten unseres Herrn sind wirklich mit der Wahrheit gekommen. An dem Tag, also wo das eintreffen wird, unter anderem, yani, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam angekündigt hat, dass die Menschen vom Leben auferweckt werden und dass der Tag des Gerichts bestehen wird und weiß ich was, an dem Tag, an dem das eintreffen wird, da werden die Menschen sagen, die Gesandten haben wirklich die Wahrheit gesprochen. Von der offensichtlichen Bedeutung eines Wortes abzurücken, so unterscheidet man hier zwei Arten.
Also, ich habe ein Wort, noch einmal, und dieses Wort hat zwei verschiedene Bedeutungen. Eine offensichtliche, denkt an den Begriff Zug, von dem wir gestern gesprochen haben, kann damit die Waggons gemeint sein, kann damit auch der Windzug gemeint sein oder ein Spielzug gemeint sein, was auch immer. Aber die offensichtliche Bedeutung normalerweise, wenn ich sage, der Zug ist da, ja, dann meine ich damit das Gerät, die Lokomotive. Und meine ich damit nicht etwas anderes, ein Windzug zum Beispiel. Diese offensichtliche Bedeutung, grundsätzlich, haben wir gesagt, muss befolgt werden. Weil das ist normalerweise das, was ein Mensch meint, wenn er spricht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran in arabischer Sprache abgesandt. Und es wäre katastrophal, wenn die Menschen grundsätzlich etwas anderes verstehen müssen, als was Allah gesagt hat. Das wäre ein riesiges Problem. Jetzt unterscheiden wir zwei Arten, wie wir gesagt haben, wenn wir diese offensichtliche Bedeutung verlassen. Entweder ist diese lobenswert, also gut, oder schlecht, zu missbilligen. Gibt es einen Beweis, der darauf hinweist, dann ist die Veränderung als lobenswert anzusehen. Gibt es keinen Beweis, ist die Veränderung zu missbilligen und es handelt sich um eine Entstellung und Tahrif. Ein Beispiel dafür aus dem Koran al-Karim. Allah Azza wa Jalla sagte in Surah Taha, Vers Nummer 5, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman, der Alabama, ala heißt auf, al-Arsh ist der Thron. Und istawa, sprachlich gesehen, bedeutet, sich über eine Sache erheben. Sich über eine Sache erheben. Dementsprechend müsste man die Ayah folgendermaßen übersetzen. Der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Jetzt gibt es eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, das dürfen wir nicht glauben, sondern wir müssen das Wort istawa ersetzen durch ein anderes, und zwar ein sehr, sehr ähnliches, was dem Klang nach ähnlich ist. Und zwar istawla. Und istawla bedeutet etwas in Besitz nehmen. Und dementsprechend würde man die Ayah übersetzen und sagen, der Al-Abama hat den Thron in Besitz genommen. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Was haben sie gemacht? Sie haben ein Wort durch ein anderes ausgetauscht. Aber gibt es jetzt für dieses zweite Wort, was sie verwendet haben, istawla, eine religiöse Begründung? Gibt es einen religiösen Beweis dafür? Einen korrekten religiösen Beweis dafür? Nein. Gibt es dafür eine sprachliche Rechtfertigung? Nein. Also nennen wir das Tahrif und nicht Ta'wil, auch wenn es in manchen Büchern von Gelehrten vorkommt. Warum? Weil es ohne Beweis geschieht. Okay, haben Sie gar keinen Beweis? Natürlich, Sie haben einen Scheinbeweis. Aber der Scheinbeweis ist der gleiche, der uns immer wieder weiter verfolgen wird, im Laufe der Unterrichte. Ihr Scheinbeweis lautet, ich darf nicht sagen, istawa, weil das ist eine Eigenschaft, die ein Mensch hat, dass ein Mensch erhöht sich über eine andere Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist kein Mensch und deswegen darf ich ihm diese menschliche Eigenschaft nicht zuschreiben. Und deswegen haben sie ein anderes Wort gesucht und an diese Stelle gesetzt. Und wir sagen, wie die Ahle Sunna sagt, macht euch keinen großen Kopf. Egal was Allah gesagt hat, wir vergleichen das nicht mit dem Menschen. Allah sagt, laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Und das gilt für den Begriff Istawa und gilt auch für den Begriff des Wissens und gilt auch für den Begriff der Allbarmherzigkeit und gilt auch für den Begriff der Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso wie du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen und der Mensch hat auch Wissen, du aber sagst, das Wissen Allahs ist nicht so wie das Wissen des Menschen, sagst du bitte auch, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich über den Thron erhoben, aber nicht auf die Art und Weise, wie ein Mensch das macht. Und schon hast du, alhamdulillah, das Problem gelöst. Der Autor sagt, jene, die den Wortlaut verändern, sagen, es bedeutet istawla, das heißt in Besitz nehmen. Das heißt, sie ändern die äußere Form des Wortes ohne Beweis und das ist eine Entstellung, Tahrif. Wenn es jedoch einen Beweis gibt, dann ist die Veränderung lobenswert zu erachten. Beispiel, weil wir gesagt haben, es gibt zwei Formen von Ta'wil. Lobenswert und missbilligt. Nehmen wir eine lobenswerte Form des Ta'wil. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Die Geschwister unter euch, die Arabisch verstehen, wissen, dass Ata im Arabischen bedeutet, er ist gekommen. Das heißt, es ist die Vergangenheitsform. Aber wenn wir das übersetzen,
dann müssen wir eigentlich übersetzen und sagen, also Amrullah ist der Befehl Allahs. Das heißt, der Befehl Allahs ist gekommen. Aber der Befehl Allahs, das heißt, der Tag der Auferstehung, er ist noch nicht gekommen. Wie sollen wir es also richtig übersetzen? Wie sollen wir das verstehen? Hier dürfen wir Ta'wil machen. Warum? Weil das darauf folgende Wort darauf hinweist. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, Ata amrullah, fala tasta'jiluha. So wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Der Befehl Allahs ist eingetroffen, so wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Also wenn ich nicht will, dass er beschleunigt, das heißt, er ist noch nicht da. Er ist noch am Kommen. Also ist das hier, liebe Geschwister, eine Form von Ta'wil. Aber wer hat darauf hingewiesen auf den Ta'wil? Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Die Ayah selbst. Und deswegen ist nicht jede Form von Ta'wil ungültig, sondern wenn ein Beweis darauf hinweist, dann ist es in Ordnung. Deswegen könnte man übersetzen, entweder man benutzt den Futur und sagt, der Befehl Allahs wird eintreffen, so wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Oder man kann auch übersetzen, wie manche gemacht haben, der Befehl Allahs ist in Klammern so gut wie, Klammer zu, eingetroffen. Also hat man das Wort gelassen, das ist auch noch schöner, weil der Befehl Allahs ist eingetroffen, aber hinzugefügt in Klammern, damit man weiß, gehört nicht zum ursprünglichen Text dazu, der Befehl Allahs ist so gut wie eingetroffen, deswegen wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Und das ist natürlich immer schön, wenn man möglichst nahe bleibt am arabischen Text, er weist darauf hin, dass der Autor an dieser Stelle gut übersetzt hat und also genau war, allein dafür belohnen. Der Befehl Allahs wird eintreffen, obwohl dies im Arabischen ein Widerspruch zur äußeren Vergangenheitsform darstellt, des Wortes, denn es gibt einen Beweis, der darauf hinweist, nämlich die Aussage, so wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Ein weiteres Beispiel, Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Wortwörtlich, wenn du es übersetzen würdest, müsstest du sagen, wenn du den Koran vorgetragen hast, dann sag, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Macht das irgendjemand? Niemand macht das. Wir alle sagen erstmal, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ und dann lesen wir den Koran Karim. Das gilt auch für die Ayah über das Wudu. Allah sagt, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاتِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Wenn ihr euch zum Gebet aufgestellt habt, dann wascht euch euer Gesicht, eure Hände und so weiter. Hat das jemand schon mal gemacht? Höchstens, wenn er vergessen hat, Wudu zu machen. Vielleicht hat er sich aufgestellt, erinnert sich daran, kein Wudu. Er geht runter und macht Wudu. Okay? Aber normalerweise, du machst erst Wudu und dann kommst du zum Gebet. Deswegen, das ist eine Form, da nennt man auch Ta'wil, aber der Koran weist darauf hin oder die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam weist darauf hin, denn alle Koranlehrer bringen dir bei, dass du erst sagen sollst, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, und danach fängst du erst an, den Koran al-Karim vorzutragen. Und das ist eine, wie gesagt, eine Angelegenheit, die in der arabischen Sprache auch natürlich bekannt ist. Nehmen wir ein letztes Beispiel dafür, dann sind wir auch dann fertig. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala. إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Das heißt, wenn du das wortwörtlich übersetzen willst, sagte Anas radiallahu anhu, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Abort betreten hat, dann sagte er, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Satanen. Stimmt das? Stimmt nicht. Kein Mensch von uns betritt die Toilette und danach fängt er an, Dua zu machen, weil in der Toilette, wir gedenken Allahs nicht mit unserer Zunge. Deswegen ist hiermit gemeint, dass er, wenn er den Abort, die Toilette, den Ort der Notdurft, betreten wollte, dann hat er diesen Dua gesprochen. Und das ist ein Sahabi, er spricht mit seiner Sprache, er spricht in der arabischen Sprache. Und der Koran ist in ihrer Sprache herabgesandt worden, deswegen haben wir den Koran zu verstehen, gemäß ihrer Sprache. Das ist es, liebe Geschwister, das ich euch heute vortragen wollte. Ich fasse in 4 Punkten diesen Abschnitt zusammen. Nummer 1, wir haben kennengelernt, es gibt 2 Arten von Tahrif, 2 Arten von Verfälschung. Die seltene ist, dass jemand tatsächlich das Wort falsch ausspricht oder verändert im Koran.
Und die häufige ist, dass jemand eben die Bedeutung verfälscht und dir sagt, damit ist was eigentlich was ganz anderes gemeint und philosophiert mit dir, bis du am Ende nicht mehr glaubst, an was da steht. Die zweite Sache, die wir gelernt haben, es gibt einen Unterschied zwischen Ta'wil und Tahrif. Ich gehe jetzt nicht nur mehr darauf näher ein, außer dass ich sage, das eine ist mit Beweis und das andere ist ohne Beweis, natürlich mit gültigem Beweis. Denn nicht jeder Beweis, den man erwähnt, ist gültig, ist auch wichtig. Denn manche Leute sagen, es gibt einen Beweis hier, einen Beweis da, einen Beweis dahinten. Aber was hat dieser Beweis mit unserer Thematik zu tun? Und wer sagt das hier, dass er mit dir gemeint ist? Ich gebe ein einfaches Beispiel aus dem Fiqh, ein sehr schönes Beispiel, auf das wir gestern hingewiesen haben. Und zwar, Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Das heißt, die geschiedenen Frauen sollen mit sich selbst 3 Quru abwarten. Und ihr könnt euch daran erinnern, wir haben gesagt, was mit Quru gemeint? Ist damit die Reinheitsphasen gemeint, wie manche Fuqaha gesagt haben? Oder sind damit die Periodenzeiten gemeint, die Zeiten, in der die Frau ihre Blutung hat? Und wir haben gesagt, diese Ayah ist Mujmal. Das heißt, diese Bedeutung kann stimmen. Beides ist arabisch-sprachlich gesehen korrekt. Und deswegen gibt es Gelehrte, das eine sagen, Gelehrte, die das andere sagen. Und jetzt, manche Gelehrte haben gesagt, gemeint ist die Blutung, das heißt die Phase, in der die Frau blutet. Aber das ist nicht das Problem, aber was ist ihre Begründung? Sie haben gesagt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat, du sollst Ayyama Aqra'ika abwarten, du sollst die Tage deiner Quru abwarten. Und in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eindeutig die Tage gemeint, in der die Frau blutet. Und er hat das als Quru oder Aqra, ist ein anderer Plural, ist das gleiche, bezeichnet. Und dann sagen sie, deswegen ist ein Beweis dafür, dass in der Ayah das und das gemeint ist. Und wir sagen, das ist kein Beweis. Das ist ein Beweis dafür, dass man in der arabischen Sprache das so verwendet. Aber das ist nicht unser Thema. Wir wollen wissen, was hat Allah Azza wa Jal gemeint, als er das in dieser Ayah gesagt hat. Deswegen nochmal, nicht jeder Beweis, der erwähnt wird, der gültig ist, muss auch stimmen in dem Zusammenhang, von dem wir gerade sprechen. Dritter Punkt, wir haben den Unterschied gelernt zwischen Istawa und Istawla. Das ist ein Beispiel für Tahrif. Und wir haben ein Beispiel für Ta'wil, das heißt gültige Uminterpretation, kennengelernt. Und zwar das Beispiel mit dem Koran lesen und vorher A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim sagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.